Herzlich willkommen zum neulichen Grünflächenamt. Ich schwitze.
Herrlich?
Ich zerlaufe hier, ja.
Hat es bei euch nicht geregnet?
Doch, aber das ist ja das Problem.
Ach so, so schwül.
Dass es genau diese schwüle Hitze so in die Wohnung reingedrückt hat. Und ich jetzt hier sitze und natürlich nicht den Ventilator im Raum anmachen kann. Tja. Während der Rechner hier immer heißer wird. Aber gut, es wird ja bald besser, ne? Es wird ja bald weniger heiß, wenn ich das jetzt auf dem Wetterradar richtig erkannt habe und gesehen habe.
Ja, hoffe ich.
Du, ich hoffe, in deinem gut klimatisierten 15-Grad-Keller sieht es ein bisschen besser aus.
Warte, ich habe in meinem Keller 23 Grad.
Oh, das ist ja schon fast drückende Hitze.
Hm? Ja. Aber ich hatte heute auch das Fenster auf. Hier ist die Luftfeuchtigkeit ein bisschen hoch.
Ja. Bist du schon ausgerutscht auf dem Boden?
Ich hab doch Teppich. Ja. Der saugt auf.
Ah, ja. Das musste ich mich mal dran gewöhnen, als ich mal in einem Hotel so in der Mittelmeerregion war. Und dann dort ist ja jedes Hotelzimmer natürlich stark klimatisiert.
Ja.
Und dann immer die Warnhinweise, ja bitte bei laufender Klimaanlage nicht die Fenster öffnen. Mhm. Ja, was soll schon passieren? Witsch!
Ja.
Es hat keine Minute gedauert. Witsch! War er weg.
Aber bei den meisten Neueren ist es ja wirklich so, du machst die Tür auf vom Balkon, ne? Und zack, geht die Klimaanlage aus.
Mhm.
Dachte ich mir so, ja, das finde ich gut. Es gibt hier noch Idioten.
Ja, ja. Na gut. So viel zu dem Idioten, der das so nicht
selber gemacht hat.
Gut, okay. Wie war deine Woche?
Ach, gestern anstrengend, sehr anstrengend. Einschulungen, ne? Wir waren bei zwei verschiedenen. Sachsen und Sachsen-Anhalt hat ja Einschulungen gehabt.
Ja, ich war. Ihr wart zu zwei Einschulungen.
Ja, weil meine Frau nicht Nein sagen kann.
Ah ja, ich verstehe.
Und bei dieser Hitze einmal in einer Gartenanlage.
Mhm.
Schön gemacht alles, ne? Und Wasserburg für die Kinder und so. Ja, weil ich für die Erwachsenen. Da waren wir ja Gott sei Dank nicht so lange und dann sind wir weitergefahren hier zu, kennst ja auch hier, unser Lieblingsbauberater.
Naja, nicht aktiv.
Er hat jetzt das letzte Kind eingeschult.
Klingt nach Fließbandarbeit.
Naja, bei drei Kindern, die so alle im Abstand von höchstens zwei Jahren sind.
Das letzte Kind war noch durch die Schule.
Ja, aber jetzt alles. Ja, da war es halt auch, aber da kennen wir ja die Familie schon seit Tina klein ist. Ne? Also was das schon so. Das war ordentlich, Kinder waren beschäftigt. Ich konnte dann auch mal in den Pool, da war es dann wieder angenehm.
Mhm.
Aber nächstes Jahr steht uns das bevor.
Yeah. Ja.
Könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten, ne?
Okay.
Müsste auch kommen.
Ah, ist schon ziemlich, manchmal schon richtig scheiße, Freunde zu haben.
Ja, deswegen bin ich eigentlich verdammt unsozial. Das hält dir das Ganze.
Ich habe doch so schon zu wenig Zeit für mich. Muss ich das jetzt auch noch mit anderen teilen?
Na, ich wurde jetzt von seiner Mutter jetzt eingeladen, die geht bald in Rente. Da macht sie dann auch eine Feier. Mhm. Da sind wir jetzt eingeladen. Ich habe gesagt, ja klar.
Wow, krass. Wie kann man das feiern? Du bist nicht mehr arbeitender Teil der Gesellschaft. Du bist de facto auszugrenzen. Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Die Audacity. Du legst jetzt uns auf den Taschen.
Ja, genau. Also, Frechheit. Ja, okay. Frechheit ist, glaube ich, unser Schlagwort, Tobi, oder?
Ja.
Wir besitzen weiterhin die Frechheit, diesen Podcast hier aufzunehmen.
Das stimmt.
Aber jetzt bin ich richtig stolz auf meinen eigenen bescheuerten Witz. Sehr schön.
Ja.
Mhm.
Das war's,
genau. Bist du so seelisch und moralisch bereit, über The Cones of Dunshire zu sprechen?
Oh, ich finde das geil, ja, bin ich.
Okay, dann lass uns doch mal kurz ein paar Fakten vor der Episode noch mit besprechen. Zum einen, die Episode heißt The Cones of Dunshire, überraschenderweise. Und auf Deutsch die letzte Schlacht. Okay. Weiß jetzt nicht genau, worauf sich das bezieht. Sehr wahrscheinlich eher auf den Leslie und Jeremy Jam Handlungsstrang. Ausstrahlung war am 21. November 2013 in Amerika und am 6. März 2018 in Deutschland. Regie von Julie Ann Robinson. Das ist auch ihre erste Regiearbeit. Und die ist ja also Auftragsregisseurin größtenteils für Film und Fernsehen. Bekannteste Arbeiten bei Doctor Who, Pushing Daisies, Weeds und Grey's Anatomy. Toll, ne?
Sehr, naja, wenn du das mal so nimmst.
Alles mal so mit dabei, ne?
Ja, grundlegend alles sehr verschiedene Sachen.
Ja. Ja. Okay. Skript von Dave King und Gaster Steller, diese Folge Bob Bancroft. Das ist der Ben nicht ganz so wohlgesinnte Accountant, ja, der in der Firma seinen alten Job übernommen hat. Der ist eher Neben- und Gastdarsteller am bekanntesten, also jedenfalls nicht hierzulande, aber am häufigsten, sagt man es mal so, bei Chicago Hope in 31 Folgen zu sehen gewesen.
Das sind aber auch schon viele, ne?
Ja, also ich meine, Chicago Hope ist, glaube ich, auch so ein die Reichen und Schönen, weißt du? Das, glaube ich, läuft auch schon seit Jahren und glaube ich, immer noch. Aber 31 Folgen. Oh.
Das ist für manche Serien eine Staffel, ne?
Mhm. Und anderthalb sogar schon fast, ne?
Ja.
Mhm. Okay. Da habe ich zum Vorgeplänkel eigentlich gar nicht mehr so richtig viel. Tobi, hast du Lust, über die Cones of Dunshire zu sprechen?
Ja. Also ich bin ja wirklich ein Riesenfan, wenn in irgendwelchen Serien irgendwelche selbst erfundenen Spiele präsentiert werden, ne? Weil man muss sagen, ne, man denkt sich immer so, hey, komm, ich denke mir ein Spiel aus, das geht schon leicht, ne? Aber du musst das ja wirklich dir Gedanken drüber machen, wenn das und das dann auch ausgeglichen ist, nicht, dass es irgendwas gibt, was halt, ne?
So ist es, aber ich würde mal behaupten, Ben hat sich ja schon relativ viele Gedanken gemacht, ne?
Ja, also das Skript und so und im Hintergrund, da ist alles top, aber ich fand die...
Hab da dazu auch noch ein bisschen cooles Nopes Notes auch mit vorbereitet zu The Cones of Dunshire. Aber lass uns erstmal reinstarten. Ich habe mir ja eine ganze Menge notiert, diesmal auch wieder chronologisch. Ich würde einfach durchgehen und du springst einfach rein, wenn du was zu quackeln hast. Ja? Ja. Gut, Episode beginnt in Leslies und Bens Haus. Ben befindet sich gerade zwischen zwei Jobs, ne? Nachdem er ja in der letzten Folge in der Sweetums Foundation dann gekündigt wurde, recht unzeremoniell, wenn ich es ergänzen darf, steht er jetzt nur kurz davor, ich glaube zum dritten Mal oder steht er zum vierten Mal kurz davor, nee, zum dritten Mal kurz davor,
zum dritten Mal.
In Barney Warns Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beziehungsweise in der Accounting-Firma anzufangen. Die freie Woche dazwischen hat er aber genutzt, um sich intensiv mit einem neuen Hobby zu beschäftigen. Wir erinnern uns, es war mal Claymation. Doch jetzt hat er ein Spielbrett bzw. ein Gesellschaftsspiel ersonnen. Und zwar das Spiel mit dem Namen The Cones of Dunshire. Das ist ein maximal kompliziertes Strategiespiel, kann von 8 bis 12 Personen gespielt werden und enthält zahlreiche Rollen mit unterschiedlichen Funktionen, darunter Zauberer, Kriegerer, ein Maverick, ein Arbiter, ein Corporal und ein Ledgerman, der im Wesentlichen die Punktestände verwaltet und auch eine spezielle Mütze trägt. Ben erklärt Leslie die Regeln. Das Ziel ist es selbstverständlich, die Kegel zu sammeln. Deswegen auch der Name Cones of Dunshire. Diese erhält man aber nur, indem man Zivilisationen aufbaut. Dazu kommen verschiedene Spielemechanismen, Würfel, Ressourcen, Handelsmöglichkeiten, Trivia-Karten und ein sogenanntes Challenge-Play. Während Ben diese Regeln erklärt, wird deutlich, dass das Spiel so komplex ist, dass eine einzige Erklärung wohl kaum ausreicht. Und Leslie reagiert dementsprechend halt auch, naja, sagen wir so, etwas irritiert, bis das dann halt auch Ben selber merkt und zum Schluss kommt, dass das wohl eher nichts werden wird.
Ich fand das so geil. Ich bin so ein Fan von sowas, ne, wenn die das immer erklären.
Vor allem das Challenge Play. Das ist eigentlich das Spiel nur verkehrt herum. So, okay, super. Rückwärts, ne? Rückwärts.
Ja? Ich fand's auch geil, wo er dann anfing so, naja, ich erklärte das erstmal. Und dann musst du. Weißt du was? Wir spielen das einfach. Weil, wenn du drinne bist, dann weißt du es automatisch. Wollte dann die Karten anfangen? Nee, warte, ich erklär's dir doch erst. Okay, das ist ja geil.
Vor allen Dingen, in der finalen Version sind die Kegel noch größer. Die waren in der Testversion schon scheiß groß. Wie groß sollen die denn noch werden?
Ich dachte mir das auch so. Also ich finde es ja geil, aber diese Umsetzung ist irgendwie richtig mies gemacht.
Ja.
Und das hat mich erinnert. Ja, ich habe irgendwann mal, meine Oma hatte immer so eine Spielesammlung, ne? Kennst du jetzt hier so 101 Spiele in so einem Dings da? Und da gab es irgendein Spiel, was man auch weltweit spielt. Und irgendwann haben wir uns gesagt, hey komm, wir versuchen das mal. Ne? Und ungelogen, in dieser Erklärung stand drinne, als letzter Satz, Also, ne, du liest so die Einleitung und dann kommt, wie man es spielt. Und in der Einleitung steht so als letzter Satz, wenn Sie jetzt die, an der Einleitung schon überlegt haben und gezweifelt haben, ist das nicht ein Spiel für Sie. Ich dachte mir so, oh, danke. Ja, hört hier mitten auf. Fair. Ich habe nämlich wirklich daran gezweifelt, weil ich mir so dachte, so, okay. Ich dachte mir so, ja komm, wenn du jetzt durchliest, wie es funktioniert, dann wird es schon gehen. Und wenn die dann so am Ende aber schreiben, naja, wenn sie das jetzt nicht kapiert haben, lassen sie es lieber. Gut, ich habe es gelassen.
Fairer Hinweis, ne?
Ich fand das auch, also toller Support, muss man ehrlich sagen. Aber es ist
cool. Mies. Ich fand auch Leslies Reaktion großartig, ne? Also Nummer eins, der hat dieses Teil im gemeinsamen Haus gebaut. Wie kann Leslie das nicht mitbekommen haben?
Bis zu diesem Zeitpunkt? Es ist groß.
Ja, aber dann er nimmt dieses Verdeckungstuch weg und Leslie so, oh boy.
Okay. Ja. Ich finde schön, dass man jetzt das Haus sieht. Ne? Mhm. So, also endlich mal, weil es war ja, hey, wir ziehen zusammen und aber es wirkt immer so wie sie wohnen da nicht richtig drin, weißt du? Mhm. Weil wenn du daran denkst, wie Leslies eigentliches Haus ausgesehen hat oder ihr voriges Haus, wie man es nehmen möchte. Ne?
Ja, okay, aber da war sie auch kaum zu Hause. Und ich würde mal behaupten, das hat sich jetzt auch nicht wirklich toll geändert, oder?
Ja, na gut, und jetzt hat es auch Ben, der ja ordentlich ist, er musste ja auch immer bei...
Ja. Ich glaube, die Hausarbeit ist ziemlich einseitig verteilt.
Ja, aber trotzdem sieht das alles nicht so nach denen aus, weißt du? Das ist... Ja. Also man sieht immer nur im Hintergrund ein bisschen was, aber das sieht so aus wie, okay, wir haben jetzt irgendein Vorzeigehaus genommen, noch nicht mal ein modernes.
Katalog-Haus, ja.
Ja, aber alt, weißt du, so alt Katalog-Haus. Und das sind die beiden ja nicht. Ne? Ja,
also, das stimmt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so die beiden wären.
Ja.
Naja.
Ich habe noch ein kleines Nobs Note für The Cones of Dunshire, also für das Spiel. Mhm. Und zwar Nummer eins, die Version, die du in der Folge siehst, die wurde von Mayfair Games bereitgestellt und hergestellt, und das sind die Erfinder von Die Siedler von Catan. Wow. Hinzu kommt, dass 2014 wurde eine einzelne Version, eine weitere Version für eine Messe, also für die GeneCon hergestellt, und die Erlöse gingen an einen wohltätigen Zweck. Für diesen Zweck haben Adam Scott und Aziz Ansari dabei auch ein Video in ihren Charakteren aufgenommen. Und 2015 hat erneut Mayfair Games versucht, das Spiel wirklich zu produzieren, scheiterte dann aber am Budget.
Nicht an den Regeln?
Nicht an die Regeln. Die waren eigentlich schon relativ gut vorgeformt. Aber okay. Es scheiterte quasi dann am Budget. Ne? Scheinbar hat man einfach, war man nicht so sicher, ne, dass das einen großen Absatz finden könnte. So an der Parks and Rec Bubble vorbei. Und ich meine, wir merken ja selbst, wie groß die Bubble hier ist, außerhalb der Vereinigten Staaten. Ja.
Das ist richtig, das ist richtig. Ja, aber das Spiel hätte von sich überzeugt, finde ich.
Okay, wie man es nimmt.
Ja.
Okay, dann Intro, und wir sind in der Stadtratssitzung. Leslie versucht, noch bevor sie endgültig aus ihrem Amt ausscheidet, das Pawnee Commons Projekt, also quasi den großen Park, dann auch voranzutreiben. Jetzt ist aber eben das Problem, dass die Gelder, die für das Projekt vorgesehen waren, in einem frei verfügbaren Fonds liegen. Leslie möchte das Geld aber in einem sogenannten Schließfach quasi einsetzen. Damit wäre es dann zweckgebunden. Lockbox wurde hier im englischen Original genutzt. Und damit könnte sozusagen jeglicher Nachfolger in ihrer Rolle eben dieses Geld für nichts anderes mehr verwenden. Selbstverständlich ruft das Jeremy Jam auf den Plan, und der macht sich natürlich dann auch gleich darüber lustig, dass Leslie ja überhaupt nichts mehr umsetzen wird, denn sie ist ja demnächst auch nicht mehr im Amt. Genau. Leslie ist aber selbstverständlich weiterhin überzeugt davon, das umsetzen zu sollen. Wie sich herausstellt, hat sie ja noch eine andere Motivation dafür.
Was ich aber nicht verstehe, also sie hat ja das Geld für den Park gesammelt. Mhm. Alles gut. Mhm. Sie wird aber doch weiterhin verantwortlich sein für Parks. Somit ist das immer noch ihr Geld, und also verstehe ich nicht.
Naja.
Warum sie denn überhaupt?
Mhm. Weiß ich auch nicht.
Also, war ein bisschen so, wo ich mir dachte, du machst aber den anderen Job doch noch weiter eigentlich.
Okay, aber ich glaube trotzdem, sie braucht ja, der Park muss ja erstmal gebaut werden. Ja, und ich glaube, das ist dann halt einfach gegebenenfalls noch Sache der Stadt. Ne?
Ja, aber du kannst ja die Spendengelder einfach irgendwo hin. Also,
was ich meine? Aber ich glaube trotzdem, dass das Bauen von Parks nicht in das Ressort von Parks and Recreation fällt, sondern eher das Instandhalten von Parks.
Klar, machen wir es umständlich.
Ja. Wird es dich wirklich überraschen, Tobi?
Nein, nicht wirklich. Ja. Ich fand es auch gut, dass Jem so einen kleinen Basketballkorb angebracht hat zum Meeting und es irgendwie nicht gebacken gekriegt hat, da ihn zu versenken.
Ja. Das ist so schlecht. Mal wieder.
Ja. Aber ich finde es auch geil, dass, also ich dachte immer hier, dieser Hauser heißt der, ne? Der, den der ja immer so, ich dachte, der ist ein bisschen ernsthafter, aber der sitzt auch jetzt mittlerweile so drin wie, was interessiert's mich hier?
Er hat womöglich aufgegeben. Das ist meine These.
Ja, aber, naja. Was soll's?
Ron hat, dritter Handlungsstrang fängt jetzt auch an. Ron hat beschlossen, vier oder zwei, man weiß es nicht genau, seiner Hütten zu verkaufen. Und dafür bittet er April, Donna und Tom um Hilfe. Donna verfügt über Erfahrung, denn sie hat vor kurzem, und ich würde mal sagen vor sehr kurzem, die Lizenz als Immobilienmaklerin erworben. Denn die Klamotten auf ihrem Ausweis sind exakt die Klamotten, die sie in dieser Szene trägt. Und sie soll den Teil des Verkaufs quasi übernehmen. Ron macht allerdings sofort klar, dass er mit den üblichen Methoden des Immobiliengeschäfts wenig anfangen kann. Donna schlägt eine angemessene Provision vor. Ron besteht darauf, dass sie ihre normale Provision verlangt, ne, weil sie wollte erst den Freunde-Rabatt ansetzen. Ron sieht das ein bisschen anders.
Würde sie suggerieren, dass wir Freunde sind.
Genau, ne? Sondern soll ja nicht den falschen Eindruck bekommen. April und Tom entwickeln eine weitere Verkaufsstrategie, quasi um das, ja, die Hütte dann verkaufen zu können. Also sprich, sie soll ein bisschen aufgemotzt werden. Wobei April da eher so ein bisschen im Weg zu stehen scheint und er Rons Seite vertritt.
Na, ich finde es ja, April will ja nur mitmachen einfach, ne? Und Tom will ja noch Geld abzeigen. Ne? Also er will ja auch Provision haben.
Genau, ich finde aber cool, dass da zwischen Donna und Tom so diese Freundschaft da auch weiter so vertieft wird. Ne? Man könnte jetzt meinen, das hätte jetzt vielleicht eher so zu einem Konflikt führen können, aber ganz im Gegenteil. Ja.
Aber na gut, sie sieht ja seine Stärken. Ne? Mhm. Also das ist ja nicht so, dass das nicht sein Metier wäre. Ein bisschen wohnlicher alles. Also. Aber ich finde auch die Anzeige, die Ron hier startet hat, gut. Ne? Mit diesem Schwarz-Weiß-Foto, das sah aus wie aus so einem Horrorfilm.
Es ist eine Hütte in einem Wald. Ja.
Genauere Angaben gibt es nicht.
Genau. Ich werde die Hütte, was hat auch noch gesagt, ich bin bereit, die Hütte aufzuräumen, aber die Fallen und die Tierkadaver, die werde ich nicht entfernen. Ne?
Ja. Der Vorbesitzer wird die Kadaver nicht entfernen.
Genau.
Okay, die Fallen werde ich vielleicht noch entfernen, aber die Kadaver bleiben.
Das ist gut, das ist guter Dünger, ne? Für meine Meerensträucher.
Ja. Ich fand's auch geil, wo er sagte, ich muss einer meiner vier Hütten. Zwei Hütten. Genau. Zwei Hütten. Ja. Loswerden. Da dachte ich mir auch so, warum hat er vier Hütten? Aber ist okay.
Vor allem, warum muss er überhaupt eine Hütte loswerden? Ne? Das ist nicht so richtig rausgekommen. Nicht ganz so konsistent mit seiner Erzählung.
Der hat es dann erklärt, später, wo er bei der Hütte ist, warum sie nicht in der Hütte leben können. Weil er angeblich nicht kindersicher ist.
Aber er muss ja nicht verkaufen, ne? mit dem Vermögen, das er ja besitzt. Ne?
Ach so, du meinst, er hat es nicht nötig.
Genau.
Naja, aber er will ja mit dem Geld, also er braucht ja keine fünf Hütten so in der Richtung. Ne? Er will ja mit dem Geld der Hütte die neue Hütte kaufen, wo er dann mit den Kindern wohnen kann. Was mir aufgefallen ist, ist dir bestimmt nicht aufgefallen, ist aber nicht schlimm. Die haben ja alle Geschenke bekommen, wo Leslie aus dem Urlaub wiedergekommen ist, also aus den Flitterwochen. Mhm. Unter anderem steht eins dieser Geschenke hinter Donna auf dem Schreibtisch von, ich weiß aber nicht, wer da sitzt. Na?
Okay.
Und da sind dann so Stifte einsortiert von so einer Figur, also so eine hawaiianische Figur, die dann diese Stifte hält.
Ah ja, okay.
Ja, ist mir mal aufgefallen.
Du bist so ein Fuchs, Tobi, was soll ich sagen? Du kleiner Fuchs. Dann haben wir jetzt unseren Rockstar-Moment. Ben beginnt jetzt in der Agentur von Barney Vaughn und ja, hat er eben seinen ersten Arbeitstag. Die Kollegen sind froh, ihn endlich bei sich zu haben. Erst sieht es so aus, als würde tatsächlich, als wäre Ben hier so der absolute Held. Nur ein anderer Mitarbeiter, den scheint das so gar nicht zu passen. Und zwar ist es der, der Bens Stelle, die er ursprünglich besetzen sollte, eigentlich dann eingenommen hat. Und ja, um seine Vorschusslorbeeren richtig zu prüfen, bekommt Ben jetzt einen besonders komplizierten Fall zugewiesen, bei dem mehrere Familienstiftungen um ein umstrittenes Erbe kämpfen. Ben beginnt sofort, das Problem systematisch auseinanderzunehmen. Dabei zeigt sich aber, dass er Spaß an solchen Rätseln hat und vor allem auch besonders gut darin ist. Mal wieder.
Ich fand's ja gut. Wo sie da standen, dachte ich erst, es endet so in, naja, dafür habe ich jetzt keinen Job mehr, weißt du? Aber so ist es ja dann doch nicht gewesen. Ne? Also sie haben die ja dann doch noch behalten.
Ja.
Wo er dann da sitzt in diesem Raum und so von wegen, ja, mach mal, dann machen wir das und das. Mhm. Das ist eine gute Idee. Auf die Idee sind wir auch schon gekommen, ja, vor zwei Wochen, wo sie nicht da waren. Ja. Wo ich mir dachte, ja, er war nicht da. Er kann davon nichts wissen.
Den Token von Ben fand ich halt auch cool, ne? Wie er diese Ansage von Frank Mann, heißt der Typ ja, ne, dann bekommt und dann nur zur Kamera sagt, Frank scheint cool zu sein.
Mit der späteren Talking-Gern finde ich ja auch geil. Also falls ich irgendwie umgebracht werde und meine Leiche wird gefunden, nehmt die zwei in Augenschein und die stehen hinter der Scheibe immer mit diesen toten Augen, die ihn anstarren und der andere so, hier ist immer noch da.
Selbstverständlich ist der andere Barney, ja. Ja. Bens größter Fan, könnte man sagen.
Oh, ja. Ich fand es ja auch geil, wo schon Ben reinkam und dann, es ist wirklich, diesmal bleibt er. Ja, ja. Hör doch, wen hat er nur gerufen?
Weiß ich gerade, ne?
Frank oder so, der hat immer irgendeinen gerufen.
Frank, genau. Frank ist halt der dann kommen sollte, genau, richtig.
Das finde ich gut.
Ja. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, meine Notizen. Ja, also, genau. Es geht wieder um die Logbox. Jetzt sucht sich Leslie Hilfe von Chris. Und ja, die suchen Jam jetzt zu Hause auf. Der ist zunächst überrascht und auch ein bisschen genervt. In seinem, ich sag mal, sehr panasiatischen Flair, den er da zu Hause irgendwie so treibt. Leslie erklärt, dass sie bereit ist, so lange mit Jeremy Jam zu verhandeln, bis eine Lösung gefunden wird. Der erkennt den Kampfgeist und lässt beide herein. Da er sich jedoch gleich hinlegen möchte, lädt sich Leslie und Chris dann quasi irgendwie selbst ein, bei ihm zu übernachten. Und ja, im Haus sieht man dann halt auch, dass es eine ziemlich bizarre Erweiterung, sag ich mal, seiner Persönlichkeit ist. Also ja, wie gesagt, von einem sehr asiatischen Flair, auch sein Kimono spricht ja die gleiche Sprache, von, ich sag mal, Bildern an der Wand ist wirklich alles dabei. Seine Frau ist selbstverständlich außer Haus. Ob sie wiederkommt, ist mal eine andere Frage. Und genau, Jem möchte die Verhandlungen dann, wie gesagt, auf den nächsten Morgen verschieben und Leslie macht klar, dass sie nicht gehen wird, bis sich das Thema gelöst hat und genau, sie hat vorgesorgt und hat natürlich auch gleich ein paar Schlafsachen mitgebracht.
Ich fand es ja erstmal gut, dass wo Chris reinkam, ne, erstmal in ihr Büro und erklärt hat, dass die ja dann umziehen werden, ne? Und sie komischerweise ja mit Anne telefoniert hat. Ne?
Ja. Da hast du dabei so noch nicht gesagt, dass sie umziehen. Das kommt ja erst später raus, dass er auch wegzieht.
Ja. Ich dachte, das haben sie.
Da geht es ja nur darum, und quasi, sie hat ja mit Anne telefoniert und er hat ja sozusagen nur das Kind quasi dann noch gegrüßt. Das ja schon gar nicht mehr hören konnte, weil Aufgaben.
Aber Kinder hören alles.
Genau.
Auch richtig, auf mehrere Kilometer entfernt. Genau. Ich dachte, er hat dann auch gesagt, dass der da.
Nee, also das kommt erst später raus, dass Anne in Ann Arbor ist und dort den Mietvertrag unterschreibt. Ja, und dass sie quasi dann dort definitiv hinziehen werden.
Weil ich habe mich dann nochmal informiert, was eigentlich der Job von ihm ist. Ne? Mhm. Und dann habe ich rausgefunden, das gibt es auch in Deutschland.
Das ist so Chef vom Technischen Rathaus oder so, ne?
Irgendwie. Nee, du bist vom Rathaus der Geschäftsführer so in der Richtung.
Ah, okay.
Das heißt, du machst keine Gesetze oder so, du kümmerst dich halt nur ums Personal, Einstellungen, Kosten, ja, ne, wen du feuerst und all sowas. Darum kümmerst du dich. Die machen die Gesetze und du klärst das dann halt so mit den Leuten. Das gibt es nicht häufig in Deutschland, ne, aber aus Kostengründen. Macht es halt der Bürgermeister eigentlich selber. Ja. Aber in Amerika ist das öfters verbreitet.
Mhm. Okay.
Weil da anscheinend auch Leute Bürgermeister werden können, die nicht so viel Ahnung von sowas haben.
Ich wollte gerade sagen, das liegt wahrscheinlich eher am Klientel, ja, dass in der Regel Bürgermeister auch, wird. Ja.
Bei uns kann es das ja auch werden, Bürgermeister, und dann keine Ahnung von seinem Job haben. Aber da geht man von aus, naja, die werden in so kleinen Städten oder Dörfern Bürgermeister, da kannst du nicht viel versorgen. Ja. Naja, ja. Aber das hatte ich mich mal informiert, fand ich interessant. Mhm. Dann ist mir aufgefallen, das Haus von Jeremy Jam ist ein neues, ne? Ist nicht mehr das, wo sie früher vor gestreikt haben.
Es hat da sich auf jeden Fall ein bisschen was kosten lassen, sagen wir es mal so. So sieht es jedenfalls aus, ja.
Ja, es ist halt im Endeffekt größer geworden.
Mhm.
Ne? Komischerweise weiter weg von der Straße.
Mhm. Ne? Also es hat mich ein bisschen erinnert an das Haus von Chris in der dritten Staffel, wo sie in Minneapolis waren. Aber
Ja. Naja, ja. Da war es ja eine Wohnung. Ich fand wirklich dieses, wir hauen mal alles Klischeehafte rein, was geht. Mhm. Ne? Also von einem Buddha bis einer Samurai-Nachrüstung, ja. Alles. Und dann natürlich die interessanten Bilder der Golferin. Ich habe leider den Namen vergessen.
Schwimmerin ist es meines Erachtens gewesen, oder?
Golferin.
Das ist eine Golferin, ja?
Okay. Ja. Deswegen, warte, jetzt kommt's, ja. Es waren drei Bilder, wo sie Golf spielt und ein Bild, wo sie im Bikini ist.
Ja, genau. Und das hat er selbst gefotoshoppt, ne?
Ja. Weil es das nicht gibt. Ja. Ich bin ein großer Fan von ihr. Ja. Nicht ihre Figur, sondern ich mag ihr Talent. Warum ist das da im Bikini? Ja, das habe ich selber gemacht, ne?
Ja.
Gut, so. Der denkst du.
Ich sag mal so, okay. der ganze Vortrag und so diese Vergewaltigung der asiatischen Kultur, das ist ja schon wirklich borderline rassistisch, was ja in dieser Episode passiert. Ja. Ich nehme borderline weg. Ist es rassistisch, was in dieser Episode passiert? Ja.
Ich fand es gut, dass er wenigstens nicht so ein Mini-Kimono hat, weißt du? Meistens wird ja dann immer noch der Witz gemacht von den Leuten, die sowas dann tragen. Mhm. Ne? Haben dann immer nur so einen ganz kurzen Kimono an.
Ja, und nichts drunter. Darauf wollte es noch hinaus.
Ja, ja, genau. Und ich fand das auch gut, wo es dann hieß so, hey, du kannst auf meiner Couch schlafen, ne? Aber dann musst du erst meine Gewichte wegheben.
Ja.
Und Leslie nimmt diese vielleicht 2 Gramm Digger mit einer Hand und Respekt.
Ja, stimmt.
Ich finde auch gut, dass Chris immer in diesem Schiedsrichter-T-Shirt da sitzt.
Ist dir bei dem was aufgefallen? Bei dem Schiedsrichter-Shirt?
Es hat einen Fußball irgendwie an der rechten Seite.
Genau, und das ist das offizielle Emblem der UEFA Champions League, des europäischen Clubwettbewerbs.
Mhm. Ja.
Interessant, oder?
Ja, warum sie da Fußball nehmen, aber ich glaube, warte mal, bei denen die Schiedsrichter Football haben doch auch so ein Outfit, oder?
Ja, aber das passt halt nicht zusammen. Ne? Das Outfit, dieses klassische weiß-schwarz-Quer-Längsstreifen-Shirt, das haben ja Schiedsrichter in europäischen Fußball nicht. Ne? Deswegen,
ja.
Das ist eine wilde Komposition.
Aber es muss dann anscheinend, ich nehme mir mal, die kommen nur, so sehen Schiedsrichter aus, bloß nicht in Europa. Und dann klatschen wir mal einen Fußball noch mit drauf, dann klappt das mit diesen Rot- und Gelb-Karten, weil die gibt es ja nur im Fußball.
Ja, genau.
Wobei ich nicht weiß, ob die Amerikaner so viel Fußballwissen haben, dass sie den Witz dann verstehen.
Ich würde mal sagen, jetzt vielleicht ein bisschen mehr, aber damals, 2013, wahrscheinlich eher nicht so. Ja. Aber das ist vielleicht gerade der Witz an der Geschichte, ne? Dass man als Schiedsrichter auf einmal einen Fußballschiedsrichter dann irgendwie dann einsetzt, ja? Und kein Baseball- oder kein Football-Schiedsrichter.
Dann wären hier diese gelben Karten immer nicht geklappt. Ne? So. Dann fand ich schlimm, was Leslie für ein T-Shirt hatte. Leslie war vorbereitet, anscheinend mit Schlafsack und allem drum dran, hat aber kein eigenes Schlaf-T-Shirt und kriegt eins von Jen. Sie hat ein T-Shirt von Jeremy Jam an.
Ja.
My mouth goes jammed.
Achso, my mouth got jammed quasi.
Ja. So, wo ich mir dann denke, aber sie hat alles mit, aber kein Schlaf-T-Shirt.
Tja.
Das ist ein bisschen seltsam.
Manchmal denkst du an alles und vergisst doch die Hälfte.
Ja. Und wo er dann hier was hat er gesagt? Von irgendeinem so bekannten asiatischen Restaurant, wo er Frühstück
Benihana.
Drauf macht.
Da kommen wir gleich noch dazu.
Okay. Das war auch so ein. Da so richtig gesehen, dass Leslie so. Na Gott, nee, hör auf.
Da kommen wir gleich mit dazu, denn Es beginnt jetzt die Marathonverhandlung und ja, bei einem Frühstück würde ich jetzt mal, ich bin jetzt mal Frühstück, ne? Bei einem Frühstück versucht Leslie Jem zu überzeugen. Sie versucht rauszufinden, was Jeremy Jem wichtig ist, um Zugeständnisse von ihm entlocken zu können für die Logbox. Chris unterstützt sie, wobei seine Rolle eben weniger daran besteht, Jem inhaltlich zu überzeugen, als Leslie bei den Verhandlungen zu helfen, beziehungsweise das Ganze ein bisschen zu ordnen. Leslie beginnt außerdem, Jem mit Dingen entgegenzukommen, die eigentlich vollkommen außerhalb ihrer normalen politischen Verhandlungsstrategie liegen. Wie zum Beispiel halt das Sechserpack Bier, das sie dann wohlgemerkt zum Frühstück dann auch mit drüber wachsen lässt.
Naja, der war ja nicht abgeneigt mit seinen Lieblings-WWF-Frauen-Wrestlerinnen.
Genau, das kommt auch noch mit dazu, ja. Also das Frühstück, also Nummer eins, man kennt das ja sicherlich auch aus Film und Fernsehen, ne? Es gibt diese große Kochplatte, das ist wohl so ein Markenzeichen von dem Benihana Restaurant, dass dann halt so das
live
Essen
gekocht
dann
wird.
Direkt am Tisch dann live gekocht wird, genau.
Und dann immer eine Show gemacht wird draus. So
genau,
wird
und der Vogel macht so ein Rührei.
Ja.
Er macht so ein Rührei und schmeißt dann trotzdem die Kellner dann immer nach oben und ich weiß nicht.
Ja, und das zerstückelt das Rührei immer weiter und weiter und weiter, wo ich mir denke, Alter, wenn du es weiter machst, dann ist es nur noch Püree.
Ja, ja. Gibt dabei auch, und das ist ja wohl der rassistischste Part, gibt dabei auch noch so eine ganz, ganz schreckliche, stereotypische asiatische Stimme so von sich. Ja. Ich mag es jetzt gar nicht nachmachen. Ja. Aber der Knaller, auf den ich hinweisen möchte, es gibt in einigen Einstellungen, ist so ein Banner hinter Jem zu sehen an der Wand. Das ist in Kanji-Schrift geschrieben und kannst ja dreimal raten oder mal gucken, ob du drauf kommst, was da eigentlich steht, übersetzt.
Ich könnte jetzt Google Lensen, aber sag's mir.
Nordkorea.
läuft. Läuft bei dem.
Warum auch immer, ja. Nordkorea. Okay. Das Open House ist jetzt dran, ja, also quasi Rons Hütte soll jetzt verkauft werden. Donna und Tom versuchen das Haus für Interessenten attraktiver zu machen. Sie dekorieren es und versuchen aus der abgelegenen rustikalen Hütte ein verkaufsfähiges Objekt zu machen. Ron hält sich aus allem möglichst raus, weil er es halt einfach nicht so wirklich cool findet. Er zieht sich nach draußen zurück und genießt genau das, was er in seiner Hütte liebt, die Ruhe und den Abstand zu anderen Menschen. Die ersten potenziellen Käufer tauchen auf. Sie interessieren sich allerdings weniger für Rons Vorstellung von der einsamen Waldhütte als die ungewöhnliche Atmosphäre des Gebäudes. Ein Paar findet die Hütte vor allem deshalb so interessant, weil sie die abgelegene Lage und die scheinbare Abgelegenheit sozusagen dieses Ortes als Art Lifestyle auch betrachten. Ja, also somit verkommt es immer mehr zum Trendobjekt und weniger zum Rückzugsort. Und Tom und Donna versuchen natürlich, alle Käufer bei Laune zu halten.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe kein Wort verstanden, was da gesagt wurde.
Ne? Dieses komische Pärchen da, ja.
Ja, also auch was April denen dann gesagt hat, ja, gucke, da hat der und der das und das drunter geschrieben, wo ich mir dachte, nein, noch nie gehört, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das sein sollte oder auf was man sich da lustig gemacht hat oder so. Ne? Ich habe das.
Vielleicht ein bisschen zu spezieller Joke. Ja,
ja, das ging gänzlich an mir vorbei, aber ich musste sagen, ja, ich habe den Sinn dahinter verstanden. Okay, man hat irgendjemanden, die ihn mögen und dann irgendwas noch, was sie mögen, sozusagen zusammengeworfen. Ja. Auch wenn es natürlich alles nicht stimmt.
Was ich mir noch auf jeden Fall notiert habe, ist, als es um den Raumduft ging und Tom dann gerne eine Kerze mit Pinienduft anzünden möchte, Ronda dazu kommt und sagt, du kannst doch einfach die Tür aufmachen. Dann kommt der echte Pinienduft rein.
Weil es draußen Pinien gibt.
Ja, da ist ein Ungeziefer drin.
also das war...
Das war gut.
Aber ich sag mal so, es war, warum sie da... An denen ihrer Stelle hätte ich gesagt, pass auf, Ron, komm an dem Tag nicht. Bleib einfach weg.
Tja, manchmal brauchst du halt auch ein gewisses Staging für die Comedy dahinter.
Ja.
Klar. Okay, Wirtschaftsprüfer sind wieder dran. Ben, im Gespräch mit also vom wohlgemerkt am Samstag, ne, an einem Samstagdienst, ein Gespräch mit Frank und Barney, kommt Ben dann schließlich auf eine relativ einfache Lösung für den vermeintlich komplizierten Fall. Er erkennt, dass man die betreffende Stiftung einfach auflösen sollte, wodurch sich das Problem mit den Ansprüchen auf das Vermögen lösen ließe. Seine Kollegen sind beeindruckt. Für Ben ist das quasi der Rockstar-Moment, um hier noch vom letzten Zweifler noch vollständig gewürdigt zu werden. Das Problem ist somit praktisch geknackt, solange eben alle anderen Gesellschaften noch mit einstimmen, was aber dementsprechend nicht so schwer sein sollte.
Ich fand's gut, wo die dann meinten, oh, lass uns das dann nochmal nachspielen mit, ja, und ich mach Lampe. Die Lampe hinter ihnen an und dann sieht es aus so. Und Ben so, ja, okay. Wo ich so dachte, ja, klar.
Aber wie er auch mitspielt, oder? Wie er auch voll dabei ist, wie er sich richtig suhlt in dieser Anerkennung. Das, Wahnsinn.
Ja.
Du merkst halt richtig, dass er bisher immer so der kleine Noob war, der Nerd, ja. Und da ist er der absolute Rockstar. Ich finde das so großartig.
Das ist gut,
ja. Ja, ich glaube, das war ja auch in der Szene dann noch mit. Oder kam das später, wo die Calzones dann noch ausgegeben werden?
Ja, das kam später.
Das kam später, ja, okay.
Das war auch gut, ja.
Genau. Ne?
Sind wir wieder bei unseren Lieblings-Fake-Assert.
Genau, sind wir wieder beim schwierigen Fall mit dabei. Die Verhandlungen gehen jetzt nun weiter. Und jetzt werden über die ersten Regelungen, Sonderregelungen etc. schon wird jetzt diskutiert. Leslie bleibt hartnäckig, sie will die Angelegenheit unbedingt zeitnah abschließen und nicht auf die nächste Woche verschieben, weil ihr bewusst ist, dass die Zeit im Amt knapp wird. Wie gesagt, es gibt noch einen anderen Grund. Chris versucht, die Situation etwas zu entspannen und die beiden dazu zu bringen, die Verhandlungen nicht völlig eskalieren zu lassen. Also gibt es einen Ortswechsel und wir finden uns gleich bei Karaoke wieder. Wenn ich mir das mal erlauben darf, ich finde, das ist einer der absurdesten Szenen dieser Folge. Leslie versucht quasi eben Jem jetzt so weit entgegenzukommen, indem sie gemeinsam einen Song aus Grease, glaube ich, singen. Ja. Leslie übernimmt den Part von Sandy, während Jem den Part der Frau singt, weil quasi Leslie wohl eine tiefere Stimme hat und Jem eine höhere, was man, glaube ich, auch gut erkennt.
Leslie übernimmt ja von Travolta, ne?
Genau, der Travolta-Part. Und jetzt kommen wir vermeintlich einer Lösung dann doch immer näher.
Ich finde es auch gut, wie Chris dann gleich dahin rennt und sagt, ich will 10 DVDs davon. Ach, was sag ich? 25. Ach, machen sie 40. Nein, 25 reichen. Soll ich mehr nehmen?
Absolut, ja.
Aber ja, ich hätte das auch gemacht.
Karaoke war schon lange her.
Karaoke auch gern. Nein, ich meine, DVDs da gekauft und den sozusagen immer rausgeholt.
Als Druckmittel eingesetzt.
Ja.
Ich habe ja noch was von dir.
Haha. Aber gut. Schön, dass hinten schön bei Jeremy Jam Pink Lady draufsteht.
Ja.
Pink Ladies.
Grundsätzlich, ne, sein Outfit. Ziemlich fragwürdig.
Ja, wird immer schlechter.
Ja. Aber gut. Er ist halt so dieses klassische Opfer von so einem Comedy-Sitcom-Charakter. Ne? Du kannst eigentlich nur absurder werden, je länger du auftrittst, um interessant zu bleiben. Anders geht's nicht. Ich sag nur, Jean-Ralph Villot, das Sepastien-Syndrom.
Ich find's gut.
Ja, ich beschwere mich nicht. Ich sag nur, das ist halt einfach dann der normale Gang der Dinge.
Ja, es wird immer schlimmer. Ja. Diese vermeintliche Lösung, die sie da finden, ist aber ja auch nur zeitlich begrenzt, ne? Und ist ja Leslie nicht ausreichend genug.
Na genau, also es geht ja jetzt darum, ja, dass er dann quasi dieses, was war es, im Jahr, ne? Dass das ein Jahr einfrieren oder so, ne? Dass es quasi erst in einem Jahr dann der Bau anfängt. Ja. Da hoffen wir da eher noch ein Schnippchen draus schlagen zu können, wahrscheinlich, ne?
Ja, oder einfach nur, damit sie es nicht in ihrer
Amtszeit noch schafft. Genau, richtig.
Ja. Den Anfang.
Okay, da kommen wir ja gleich noch mit dazu. Dazwischen haben wir noch ein kleines Intermezzo in Rons Hütte. Und genau, also der vermeintliche Käufer, der laut Donna wohl auch am geeignetsten scheint, hat gar kein Interesse daran, diese Hütte zu erhalten, sondern plant eigentlich, diese abzureißen und ja, was anderes für den Grundstück anzufangen. Hotel. Und zwar so ein luxuriöses Glamping, ne, hat er es genannt?
Ja, genau.
Glamping, also quasi luxuriöses Camping. Ron ist das natürlich ein absoluter Horror und möchte sozusagen damit nicht mitspielen und bricht die ganze Veranstaltung ab. Schmeißt natürlich auch das Paar raus, das zuvor auch Interesse gezeigt hatte, also sprich ja dieses Das waren das, dieses Hipster-Pärchen, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Und damit sind wir eigentlich praktisch wieder am Anfang. Es gibt keinen Käufer, kein Angebot und Ron möchte die Hütte eigentlich verkaufen. Ja, nach dem Karaoke-Abend hat man zumindest ansätzlich das Gefühl, dass sich hier was verbessert hat. Jeremy erkennt an, dass Leslie sich ungewöhnlich weit auf ihn eingelassen hat, auf ihn zugekommen ist. Und auch Leslie gibt mit etwas Abneigung trotzdem eine gewisse Anerkennung für Jem auch ab. Der bringt den Vergleich, dass es wie Superman und Lex Luthor ist, wobei er Lex Luthor ist. Er mag Lex Luthor. Okay.
Wer will denn der Böse sein?
Ja.
Hallo?
So,
der hat Geld.
Ja, und jetzt denkt Leslie halt, dass sie in der richtigen Situation ist, um quasi das finale Zugeständnis von Jem noch für dieses Schließfach eben zu haben, für die Lockbox zu haben. Jem erklärt sich bereit, das Geld zu schützen. Allerdings, wie gesagt, soll der Baubeginn ein Jahr später erst stattfinden. Leslie will das nicht akzeptieren. Sie will mit dem Projekt sofort beginnen. Und Chris erkennt jetzt, dass wohl noch etwas mehr hinter diesem Drive von Leslie steckt. Es geht nicht nur um Pony Commons, sondern es geht eben auch darum, dass dieser Park für Leslie auch wirklich sehr stark mit Anne verbunden ist. Sie ist der Hoffnung, dass wenn Pony Commons rechtzeitig noch erbaut wird, dass es für sie genug Anreiz ist, Pony nicht zu verlassen. Und ja, das ist quasi eben ihr emotionaler Kern für diesen oder bezüglich dieses Parks. Ne? Leslie wird daraufhin aber von Chris eben leider dann darüber informiert, dass er nicht nur nach Michigan gefahren ist, um ihre Familie zu besuchen, also Michigan, Ann Arbor, das ist der Ort dort, sondern weil sie dort eben den Mietvertrag unterzeichnet und gemeinsam künftig mit Chris dort wohnen wird. Der hat nämlich schon einen neuen Job, wahrscheinlich University of Michigan, also was auch immer er dort tut, wahrscheinlich dann halt auch wahrscheinlich dann irgendwelche Personalgeschichten leitend, hat er mir auch einen Verwaltungsakt.
Ja,
damit ist dafür Leslie halt auch endgültig klar, dass es kein Zurück mehr gibt und Anne Pony definitiv verlassen wird.
Ich fand es ja gut, wie sie da ihre Präsentation hatte, Screensaver mit allem.
Ach, die Mucke dachte zu, I will remember you.
Aber es war ja schon irgendwie klar, dass die irgendwie wann umziehen, ne? Weil Pony nicht das Beste für ihr Kind ist und so.
Jetzt sind wir doch mal ehrlich, ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, wie oft Anne in dieser Staffel überhaupt aufgetreten ist, oder?
Naja, aber es ist wenigstens konsequent,
ja.
Sagen wir es mal so.
Ja, das auf jeden Fall,
Mehr habe ich jetzt aber auch nicht
dazu. Wobei es halt ein bisschen schwierig ist, das so richtig zu schlucken, ne? Weil eigentlich hatten wir diesen Handlungsstrang doch schon abgeschlossen, ne? Sodass Leslie sich damit abfindet, dass Anne die Stadt verlassen wird. Jetzt auf einmal.
Sie hat sich damit abgefunden, dass es im Raum steht, dass sie überlegen.
Ja, okay.
Na? Das heißt, okay, sie hat ja immer noch diese Hoffnung gehabt, wenn ich jetzt den Park irgendwie vielleicht super hübsch mache und alles toll fürs Kind, dann bleibt's, weißt du?
So okay. Das war sozusagen, vom Kopf her hat sie sich damit abgefunden, aber vom Herz her noch nicht. Okay, genau. Gut, das kann ich kaufen.
Das freut mich.
Leslie akzeptiert dann jetzt, dass Anne die Stadt, wie gesagt, verlassen wird. Sie zählt alles auf, sie hat vorhin noch alles aufgezählt, was Pony ihrer Meinung nach eigentlich besser macht. Ne? Es gibt J.J. Steiner, es gibt das Ortseingangsschild und sie kennt quasi eigentlich auch alles in dieser Stadt. Chris sagt aber eben, dass Ann Arbor einfach ein super Ort ist, um die Familie dort niederzulassen, beziehungsweise sie dort zu gründen. Und sie muss sich eben damit abfinden, dass Anne geht. Das kann man eigentlich an der Stelle zusammenfassen. Ja. Dann haben wir aber die Lösung für Pony Commons, gegebenenfalls jetzt doch schon. Sie bekommt nämlich unerhoffte Unterstützung von Chris. Der hat eine Idee, und zwar, er kann Leslie einen politischen Gefallen bzw. eine Reihe von Gefallen ermöglichen, sobald er in seiner nächsten Position, also noch geht man ja davon aus, oder noch weiß ja niemand, dass er seinen Posten verlässt und er demnach für die nächste Wahlperiode zur Verfügung steht. Und deswegen gibt es ein sogenanntes IOU, also quasi ein Befallen, kann man es schon fast nennen. Ja.
Schuldschein.
Und genau. Und im Rahmen einer sehr harten Verhandlung, und Chris bietet 1 an, Jem will 5, einigen sie sich auf 5 politische Gefallen, die allesamt überhaupt nichts wert sind, wovon allerdings eben Jem nichts weiß, der auch gleichzeitig noch denkt, dass er und Leslie jetzt auf einmal allerbeste Freunde sind.
Ja. Das ist so cool. Und Leslie dann so guckt wie,
was? Ja. Das war so großartig. Ja, you're my best friend too. Auch so die Tasse hochhebt.
Man kann es ein bisschen missverstehen.
Ja, das war...
Aber ich finde es auch gut, wie sein Schreibtisch halt seine ganze Person widerspiegelt. Ne?
Ja.
Also erstmal dieser ganze asiatische Touch natürlich, der da drauf ist.
Aber wo kommt der auf einmal her, oder? Das war doch vorher nicht so.
Doch. Der hatte doch auch schon immer ein Samurai-Schwert und so. Also der
okay, aber er war immer halbwegs. Genau, aber er hatte halt immer so eine Mischung aus Schrott, ne? Also von allen möglichen Kulturen, die er sich da angeeignet hat.
Nee, und dann steht auch noch ein kleiner nachgemachter gelber Ferrari auf seinem Schreibtisch, ne? Muss man okay. Finde ich geil so. Also wirklich, was ihn so ausmacht, ne? Es steht auch ein kleiner Zahnarzt noch da. Alles steht da auf dem Tisch.
Ja.
Das ist irgendwie seltsam.
Ja. Ja, trotzdem dieses dumme Gegrinse, ja. Leslie, du bist auch meine beste Freundin.
Bestie, ja. Das war ja schon nach dem Karaoke, wo er dann sagt, okay, was machen wir jetzt?
Das macht der Schauspieler aber auch echt super, oder? Also ich, so ekelhaft man ihn finden kann, aber dann auf einmal so diese völlige Verblendung und diese völlige Unwissenheit, dass er diese Lage vollkommen falsch einschätzt, das ist super gespielt. Ja. Okay, genau, jetzt haben wir die Überraschungsparty. Genau, nachdem Ben ja hier diesen großen, schweren, komplizierten Fall gelöst hat, werfen ihm seine Kolleginnen eine Abschiedsparty, kann man ja nicht sagen, eine Überraschungsparty. Und zwar gibt es nicht nur Pizza, sondern Calzonen. Und ja, ich sag mal so, die Kontinuitätsfans unter euch uns werden schon wissen, Ben hat Calzone eigentlich abgeschworen nach der heftigen Lebensmittelvergiftung kurz vor seiner Hochzeit. Jetzt auf einmal freut man sich drüber.
Ja, weil er trotzdem Fan von Calzone ist.
Genau.
Ne?
Genau. Und die große Party in der Prüfungs- und in dieser Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geht jetzt los. Nicht bevor Ben noch mit einem wirklich wahnsinnig smoothen Zwinkern in die Kamera diese Party betritt. Ja. Ich glaube, das Meme kennst du auch, oder? Das ist absolut, das ist Meme-Potenzial. Das hat man bestimmt auch schon mal gesehen.
Aber da war dann auch so ein Fehler, ne? Er beißt ja dann in seine Calzone rein, was ja im Endeffekt nur ein Fladenbrot ist, wo er reingebissen hat. Weil es ist nichts drin in dieser Calzone. Das ist einfach nur.
War vielleicht Brot. Der Rest war vielleicht ein bisschen heiß.
Nah.
Ja. Okay. Aber trotzdem.
Aber da so zu. Ja, wie er da zurückkommt.
Nach diesen, ich glaube, er hatte ja vorhin noch ein Talking Head hatte er ja noch vorher, ne? Und aus dem Talking Head ist er dann zu dieser Party mit diesen blöden Augenzwinkern. So, ey, ich bin der Coolste. Ja. Super cool. Einfach super cool. Okay. Chris gibt jetzt noch geht jetzt mit Leslie eben noch die, ich sag mal so ein kleines Debriefing durch, ne? Also, dass das natürlich nicht unbedingt das ethischste Vorgehen von seiner Seite war. Aus Gründen ist jetzt auch Ben in der Szene mit dabei. Jem ist halt, er hat es verdient, ja, und deswegen sieht er mal drüber hinweg. Chris eröffnet jetzt auch in Bens Gegenwart, ne, dass er Pawnee verlassen wird und damit der Posten des City Managers selbstverständlich frei wird. Und er hat so ein paar, ich sag mal, Gefallen eingetrieben, beziehungsweise hat einfach mit ein paar Leuten gesprochen. Und warum auch immer es jetzt auf einmal möglich ist, diese Stelle jemandem zu geben. Ich dachte, der Stadtrat besetzt diese Stelle. So hatte ich das jedenfalls bisher verstanden.
Vielleicht wirklich nur ein reines Job.
Oder vielleicht einfach interimistisch, ne? Wenn innerhalb der Wahlperiode sozusagen die Stelle vakant wird, dass dann der Inhaber die Stelle besetzen kann. Aber die nächste Wahl müsste dann quasi wieder laufen. Ne?
Na, vielleicht hat er auch einfach die Leute nur überredet, die das entscheiden.
Ja, auch möglich.
Kann ja auch sein.
Auch möglich. Auf jeden Fall, er bietet jetzt dann eben Ben den Job an, der selbstverständlich Feuer und Flamme ist für diesen Job, aber sofort danach, dann kommt die Ernüchterung rein. Und dann dieser harte Schnitt, diese Kanzlei dann da reingeschissen kommt. Barney, heute ist mein letzter Tag. Aber der sofort dann aber auch weiß, okay, es war zu gut, um wahr zu sein. Ne? Es war schön, solange es angehalten hat.
Ja. Ich kann sagen, ich war witzend dabei, so in der Richtung.
Genau, richtig. Ne? Aber Ben hinterlässt natürlich noch ein Abschiedsgeschenk. Und zwar sein Prototyp von The Cones of Dunshire. Und das ist ein absoluter Renner bei seinen Kolleginnen und Kollegen. Und selbstverständlich, ich weiß nicht, ob du den Joke auch so verstanden hast, selbstverständlich ist die Rolle des Schriftführers, des Buchführers, ja, die begehrteste Rolle.
Ich? Ach, verdammt.
Ja. Das ist wirklich ein cooler Joke. Ne?
Aber ich finde es auch geil, wo sie dann das Ende vorlesen, ne? Also wo er dann sagt, ihr könnt es mit mehr Kriegern spielen, aber dann ist es lange nicht so gut.
Das stimmt, ja.
Das war so doof.
Ja. Mach, hast du noch was?
Nö, dazu nicht. Wir müssen ja jetzt noch den Hausverkauf.
Genau. Also das Paar, das zunächst Interesse hatte, das macht jetzt Donna nochmal ein höheres Angebot. Aus dem könnte Ron halt auch einen großen Gewinn erzielen, doch er lehnt das ab. Er erklärt, dass die Hütte nicht wegen des Geldes gekauft wurde. Für ihn war es ein Rückzugsort von der modernen Welt, von Social Media und allem drum und dran. Und er möchte die Hütte an Menschen verkaufen, die diese auch als genau das sehen und nicht was anderes daraus machen wollen. Und auf einmal meldet sich April zu Wort. Sie erklärt, dass sie die Hütte kaufen möchte, um dort mit Andy und ihrem Hund Champion den Rest der Welt zu entkommen. Sie hat praktisch kein Geld. Ihr Angebot besteht deshalb aus dem Inhalt ihrer Handtasche, was $8 sind und unter anderem Larrys Asthma-Inhaler.
Ja, ich brauche den aber. Hey, genau. Das ist jetzt Bestandteil eines Immobiliendeals.
Genau, okay, ich wusste ja nicht, dass es so wichtig ist. Ja. Trotz des geringen Geldes ist das natürlich für Ron das beste Angebot. Und ja, Donna bekommt ihre Kommission, die sie dann auch noch mit Tom aufteilt. Und das Wichtigste ist, die Hütte hat einen neuen Besitzer, die ganz im Sinne von Ron ist.
Ron ist ja eh begeistert von ihr, ne? Also.
Ja.
Insgeheim pusht
er sie ja. Ja, genau.
Er protegiert sie, ja. Mhm. Ah, wie weltgewandt. Ja, nö.
Aber ich meine, das zeigt ja schon, dass es Ron überhaupt nicht aufs Geld ankommt. Ne? Also, wer sowas machen kann.
Wir wissen doch, dass der genug Geld hat.
Genau.
Wer so viel Fake-Gold verstecken kann, der hat auch richtiges Gold.
In zwei oder vier Hütten. Ne?
Ja, der Einzige, der ja weiß, wie viel Ron wirklich hat, ist ja Ben. Ne? Nein, und Ben.
Meinst du, Ben, ja?
Na, der hat doch irgendwie auf die Summe und meinte dann so,
es ist aber auch nur das,
warum?
Genau, es ist aber auch nur der Anteil, den er vermachen würde. Ne?
Und geschätzt nur.
Genau, und geschätzt. Ne? Und dann haben wir schon die letzte Szene. Chris und Leslie sprechen jetzt nochmal. Die ist traurig darüber, dass Anne und Chris Pony verlassen werden. Er kennt aber auch an, dass sie mit Pony Commons jetzt etwas erreicht hat, das ihr über ihre persönliche Situation hinaus auch Bestand haben wird. Also quasi Legacy, wie man so schön sagt. Chris macht außerdem deutlich, dass er Leslie als einer seiner wichtigsten Freunde betrachtet und dass die gemeinsame Zeit im Pony trotz eben des bevorstehenden Umzugs diese nicht vergessen wird. Und Leslie selbstverständlich auch auf ewig die beste Freundin von Anne bleiben wird. Auch wenn sie eben nicht in der gleichen Stadt leben.
Ist irgendwie schade für das Kind.
Wieso schade fürs Kind?
Naja, Leslie so als Tante, ne? Oder Tante Leslie, oder dann später, falls sie dann mit Ben auch ein Kind kriegt, ne? Ist halt bestimmt für sie ein kompletter Zusammenbruch der Welt.
Möglich. Aber vielleicht lässt man dem Kind auch noch ein paar Jahre Zeit, bis man es auf jemanden wie Leslie loslässt, oder? So in der Kombination könnte das vielleicht ein bisschen kritisch werden.
Finde ich aber schade.
Ja. Ja, das. Ja, aber ich denke, ich weiß noch nicht mal genau, woran es liegt, dass Anne aus der Serie ausscheidet, beziehungsweise eben der Rashida der Jones aus der Serie ausscheidet. Ist jetzt nicht so, dass sie so übelste Jobs hatte danach. Ich glaube einfach eher, dass die Wahrheit wird wahrscheinlich auch so ein bisschen in der Mitte liegen und es wird auch ein Teil dazu beigetragen haben, dass man einfach bis zum Schluss keine Idee hatte, was man mit Anne anpacken kann. Ja, was man aus dem Charakter macht, wie man sie irgendwie ein bisschen interessanter gestalten kann.
Und, außer als Sidekick.
Ja, ja, und dann dient sie zumindest als Motivation für den, sagen wir so, die erste Hälfte, das erste Drittel der Staffel. Und dann ist auch gut. Ja,
ich denke, aber ich finde es gut gelöst.
Ja.
Ich finde es gut gelöst. Besser als so, bin einfach mal weg und dann war's das.
Ja, definitiv. Definitiv. Und sie bekommen auch ihre schöne emotionale Abschiedsepisode. Also es ist jetzt auch nicht so unzeremoniell, wie man das häufig dann auch mal sieht. Ne? Zwischen den Staffeln, da ist irgendjemand gestorben oder weggezogen und dann wird das so im Vorbeigehen erklärt. Ja.
Wir gucken jetzt hier gerade The West Wing.
Ne? Oh ja, cool.
Und ich weiß gar nicht, wie viele Staffel wir jetzt sind. Vierte, fünfte, irgend sowas. Jedenfalls, da sind sehr häufig Figuren, die einfach reingeführt werden und dann hörst du einfach nie wieder was davon. Und die waren so wichtig in den am Anfang, ganz am Anfang. Die eine da, die von dem Josh Lyman, glaube ich, der Ex war oder so. Die wurde ja eingeführt und ja, sie sind jetzt unsere, ich würde mal sagen, Social-Media-Beraterin, ne? Ja, und dann wurde es nie wieder erwähnt. Die nächsten, also ne, 3-4 Folgen war sie dabei und dann wurde es nie wieder erwähnt. Dann war sie nie mehr wichtig.
Tja.
Jetzt hat der Wahlkampf und sie ist immer noch nicht wichtig, ne? Aber wo ich mir sage so, hä?
Tja. Manchmal ist es dann so, ne?
Ja, aber also, das finde ich dann irgendwie komisch. So, okay, wir sprechen einfach nicht drüber.
Ja, manchmal hat man vielleicht auch einfach, die kriegt man, ist die Rolle nicht für länger angelegt, ne? Dann wird sie aber doch noch wichtig, dann ist der Schauspieler nicht mehr verfügbar und dann schreibt man vielleicht die Episode einfach um und schon gibt es ja gar keinen Grund mehr. Ja.
Ja. Naja, aber sowas finde ich dann, da finde ich das hier besser gemacht. So schön, okay, wir lassen das ein bisschen ausklingen. Es hat eine sinnvolle, ne, nicht nachvollziehbar vielleicht, aber sinnvolle Ende, sagen wir es mal so. Es ist ein sinnvolles Ende, ja.
Absolut. Absolut, okay. Gifts, Partys und Jobs, Tobi?
Na gut, also Gifts ist natürlich das Spiel an sich, schon für die ganze Welt. Ne?
Wichtig, ne? Für die ganze Welt.
Für die ganze Welt. Also ein Geschenk an die ganze Welt und für unsere Nachkommen. Jobs, klar, er tritt seinen neuen Job an. Ne? Das,
absolut. Ja.
Und Donna und Tom, ne?
Auch. Haben wir sogar zwei, genau. Ja.
Dann hat man, na wobei, dann nehmen wir sogar Chris' Job noch, den er dann antreten wird, ne, dass er das eröffnet, dass er einen neuen Job hat. Gifts, Jobs und Partys.
Aber auch zwei, ne?
Ja, da hast du ja einmal mit Jen.
Genau.
Und dann die Überraschungsparty. Genau.
Genau.
Alles vertreten, alles dabei.
Aber alles dabei, wir müssen nicht mehr wirklich um die Ecke denken, ja?
Nee, so metatechnisch war da jetzt nicht.
Ja. Alright. Wer ist denn dein Most Valuable Pornieren in dieser Folge?
Oh, schwierig. Schwierig. Ben.
Mhm.
Doch, definitiv einfach nur so, eigentlich was er alles durchmacht, war für mich so das Highlight. Schon wie du sagst, so am Ende auch noch so, ja klar, nehme ich an. Oh.
Oh no.
Allein schon das Ding war dann so, wo ich mir dachte so, ja, läuft, finde ich gut.
Oh no. Ja, okay, für mich ist es Barney. Ich mag Barney einfach. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Dieser kleine, unbeholfene Mann. Das ist einfach so süß. Okay. Bewertung, Tornhorn. Wir haben bei IMDb eine stolze 8,1 von 10. Das ist in die 5er-Skala übersetzt eine knappe 4 und etwas besser als eine 4. Und Tobi, wie siehst denn du das?
Doch, bei 4 wäre ich auch diesmal. Ja. Ja, wie gesagt, ich fand den Strang um Ben extrem witzig.
Mhm.
Also extrem, aber sehr witzig. Dann den Strang mit Ron, ne? Fand ich dann gut gelöst. Hätte ich nicht gedacht, dass es so ausgeht.
Kann eigentlich fast nur so ausgehen, oder?
Naja, nicht unbedingt. Ich hätte auch erwartet, dass sie einfach jemanden finden, der genau wie Ron ist. Und Ron dann sagt, okay, dir verkaufe ich es. Weißt du so,
ja, okay.
A Gentleman's Agreement.
Da hätte eigentlich nur Eagleton Ron gefehlt, oder? Dass der ja wieder auftaucht, ne?
Nee, der ist ja nicht wie Ron.
Ja. Aber ich meine, es hätte gefehlt, dass er dann wieder auftaucht.
Ja, da wäre Ron ja ausgeflippt.
Ja,
der hätte ja eine Yoga-Bude draus gemacht oder sowas. Aber, weißt du, sowas hatte ich jetzt gedacht, okay, da kommt dann irgendwie unverhofft, es könnte sein Zwillingsbruder sein oder sowas, ne? So in der Richtung kommt da einer an.
Ja.
Man müsste ein bisschen noch weniger machen, aber sonst ist gut.
Okay.
Ne? Da fand ich das schön, dass da dann nicht vergessen wurde, die Beziehung zwischen ihnen und April. Ne? Mhm. Dann fand ich, gut, das mit Jerry Jam fand ich lustig, aber war jetzt nicht so...
Mehr vom Gleichen, ne?
Also,
das hat mich auch sehr an diese Minigolf-Episode erinnert, ne?
Ja, ja, ja. Wobei es da nicht, also bei der Minigolf-Variante war es nicht so ganz so anbiedernd wie da.
Ne? Ja, auch schon, aber nicht. Ich finde schon. Also es hatte schon sehr viel Ähnlichkeit noch, das ganze Setting, ne? Dass man irgendwie so.
Ja. Aber das brauchten sie ja, um dann N sozusagen würdig zu verabschieden in der Richtung. Fand ich nicht schlecht, deswegen ne, bin ich auch. Dass man sich so auf das Zwischenmenschliche konzentriert hat, bin ich auch bei der 4, ne? Statt einer 3,5, wegen dem Humor.
Okay.
Wo bist du denn? Also außer zu Hause?
Ja, also ich bin zu Hause und immer noch am Schwitzen. Aber grundsätzlich würde ich mich auch bei einer 4 einordnen. Also qualitativ finde ich nur mindestens ein, zwei Schubladen über der letzten Folge.
Ja.
Da muss ich sagen, hat mir vor allem eben der titelgebende Part hat mir sehr gut gefallen. Ich meine, Cocky Ben, bester Ben an der Stelle. Und ja, wie gesagt, ich denke halt so dieses Ding mit Leslie als Stadträtin, also ich bin immer mehr der Meinung, je mehr ich von diesen Folgen sehe, man hat ja nie so wirklich richtig die Idee, was man daraus machen kann und will. Ja, deswegen hat man halt auch relativ schnell diesen Weg mit dem Recall dann auch gefunden. Und war vielleicht der Meinung, wenn wir das ein bisschen zu groß machen, dann kommen wir ja irgendwann so erzählerisch schnell an Ende. Wir wollen das wieder ein bisschen kleiner halten, ne, dass das so eher auf regionaler Ebene stattfindet wieder. Oder auf lokaler Ebene besser gesagt stattfindet.
Ja, ja.
Deswegen ist es schon ganz gut, aber jetzt wiederholt sich viel. Also muss ich wirklich sagen, ich hatte in der ganzen Episode, wenn das cool war und lustig war mit Jam bei ihm zu Hause und die Nummer mit dem Benihana-Grill, keine Frage, aber es ist halt irgendwie gefühlt, alle zwei Folgen sehe ich eine Folge, die einen Handlungsstrang genau so folgt. Ne? Leslie gegen Jam. Die machen wieder irgendwas Extremes, ja? Versuchen irgendwie miteinander zu verhandeln und am Ende schnuddern sie sich wieder gegenseitig aus. Und da muss ich sagen, das ist dann doch langsam ein bisschen ermüdend.
Ja. Ich sag mal so, man hatte sogar, finde ich, die Möglichkeit, am Anfang haben sie es ja noch ein bisschen versucht, ne, dass sie hätte mit den anderen auch in Konflikt kommen können. Ne? So von wegen, okay, sie ist die Neue, die reinkommt und überzeugt dann jeden bei irgendwas anderem, ne? So in der Richtung und macht dann im Endeffekt das ganze Ding ein bisschen besser. Mhm. Ne? Ne, den alten Sack, der nie zuhört, oder dann mein Lieblingspolitiker, ne? Aber das haben sie nie groß gemacht. Ne? Also mit dem alten Sack haben sie mal gemacht, kurzzeitig. Ne? Und auch mein Lieblingspolitiker hatte mal einen Konflikt. Aber das war's. Mhm. Das war so, naja, wir haben mal was gemacht. Jetzt sitzen die da drinne. Die sind ja auch nicht so zutäglich. Wo ich mir dann denke, so, nee, hätte doch mehr, also weniger immer Jam, ne?
Ja.
Anstatt dass die anderen auch was machen.
Ja, es hätte vielleicht einfach nur ein bisschen mehr, eine größere Varianz von politischen Gegnern geben können. Das muss ja nicht immer nur der Stadtrat sein, ne? Kann ja auch mal, keine Ahnung.
Ja, ansässiger.
Ein Senator sein oder was auch immer, ne? Der einfach mal so dann damit rein.
Ja, oder eine Firma. Bürger, sie hätte auch mehr Firma, gegen Swedems.
Ja, genau.
Aber naja, genau wo sie auch gegen Swedems das gemacht hat, ne?
Ja.
War Jerry Jam auch wieder da.
Mhm. Das ist so der Gesicht des Widerstands, des Gegenstands.
Ja, ja, aber die hätten sich da auch irgendjemanden anders nehmen können.
Ja.
Von denen da.
Ja.
Ich meine,
hätte Fahrradgitter. Ja.
Wie heißt der? Dexter? Bill Dexter? Na, mein Lieblingspolitiker. Den hätten sie auch, weil den hättest du auch abgenommen, dass der komplett käuflich ist.
Dem hätte ich das nicht nur abgenommen, das hätte ich sogar schon vorausgesetzt. Ne?
Ja. Aber wurde da auch wieder.
Ja.
Naja, ein bisschen verkannte Chancen, aber ich glaube, du hast recht, die haben halt nicht auf eine, also, oder sie wussten nicht, wo es hinführen sollte, was es.
Ist ja auch fair.
Es war vielleicht auch zu schnell.
Ja, ist ja auch fair, kann ja passieren, aber ich finde trotzdem, für das Verhältnis moderieren sie es gut ab, sagen wir mal so.
Ja, gut gelöst, ja.
Okay, also Prädikat hat uns gut gefallen, ja. Gern mehr von der Qualität.
Ja.
Mit etwas Glück vielleicht schon nächste Woche, da sprechen wir über die Episode 10 der sechsten Staffel, eine große Zukunft oder auch Second Chance, Schunz, was auch immer das bedeutet. Okay. Und hier steht ein Jubiläum an, denn es handelt sich um die insgesamt 100. Folge Parks and Recreation.
Oh, cool.
Ja, und für dieses Jubiläum habe ich uns natürlich einen Gast besorgt, Tobi.
Oh, warte, wer könnte das sein?
Das wollen wir an der Stelle natürlich noch nicht verraten. Die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer unter euch können sicherlich sich denken, dass die 50%ige Wahrscheinlichkeit besteht, dass euer Guest quasi der Richtige ist. Ja.
Aus unserem Riesenportfolio.
Ja, genau, richtig. Na, mal gucken, vielleicht kann ich mir ja den einen oder anderen Gast noch aus meinem kleinen Nebenprojekt, der Tricky und der Newbie, noch mit abgönnen.
Schön übergeleitet.
Ja, vielleicht kann ich mir da ja noch jemanden abzweigen. Ich hab schon mal so die Fühler ausgestreckt, aber so richtig Bock auf Parks and Rec haben da nicht wirklich viele. Aber wo ich bei der Überleitung schon bin, wenn ich mich da schon selber quasi hingeleitet habe, auch da sind wir jetzt kurz vor der, genau, wenn wir das heute aufnehmen, nehmen wir morgen die Besprechung zum 8. Kinofilm auf, da auch wieder mit Gast. Ich freue mich schon sehr drauf und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Lust habt auf einen Star Trek Podcast, der, ich würde mal sagen, einsteigerfreundlich ist, der hier und da vielleicht auch mal so einen gewissen anderen Blick auch auf diese ganze Nummer hat, dann hört doch mal bitte bei der Tracky und der Newbie rein. Ist auch auf allen Podcatchern soweit verfügbar. Aber,
und auf Deutsch.
Und auf Deutsch, genau. Aber die Priorität in diesem Podcast liegt natürlich auf diesem Podcast. Deswegen sind wir weiterhin gespannt auf euer Feedback, sofern noch irgendwelches kommt. Lasst uns eine Bewertung da. Auf Social Media sind wir glücklicherweise nicht mehr zu finden, aber ihr könnt uns trotzdem gern auch taggen, wie ihr das für lustig haltet. Bewertung, Feedback, immer wieder gern.
Brieftaube.
Brieftaube, genau. Ja, Follow, Like, you name it. Ja, ich glaube, auf Spotify kann man sogar direkt kommentieren. Ihr findet schon einen Weg, mit uns in Kontakt zu treten. Und wenn nicht, dann lasst es bleiben.
Wir würden sogar antworten.
Genau. Ich hab schon gefühlt 100 Antworten vorformuliert. So quasi so Textbausteine, weißt du? Erwartend, in Erwartung des möglichen Feedbacks. Okay.
Fragenkatalog.
Genau. Ach, ja. FAQs. Seht ihr auch genauso bescheuert aus, wie er klingt?
Sogar noch mehr.
Aha. Okay, das führt zu weit. Ich verabschiede mich für heute, für heute Abend. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dieser Episode. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
Adieu. Tschüss.